Hallo und schön, dass ihr den Podcast in Principio wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, mit euch gemeinsam uns auf den kommenden Fastensonntag vorzubereiten und die drei biblischen Texte zu besprechen. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin ein Alttestamentler.
Und ich mache unsere kleine Runde komplett. Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin. Der vierte Fastensonntag steht für uns unter der Überschrift Heilsplus, weil es in allen drei Texten, mal deutlicher und mal ein bisschen versteckter vielleicht, darum geht, dass Gott uns das Heil schenkt, immer wieder, auch obwohl zwischendurch es so aussieht, als hätte er jetzt endlich mal die Schnauze voll von uns. Aber es gibt immer noch dieses Heilsplus, aber aus diesem Heilsplus Gottes, aus seinem immer wieder neu mit uns gehen, erwächst eine Handlungsaufforderung an uns. Und auch dieser Spur werden wir durch die Texte des vierten Fastensonntags folgen.
Diese Spur führt uns in der ersten Lesung ans Ende der hebräischen Bibel, nicht ans Ende des christlichen Alten Testaments. Wir hören ja im christlichen Alten Testament mit dem Buch Maleachi auf und der Hoffnung auf Elia. Aber die hebräische Bibel, also die Bibel des Judentums, hat eine andere Anordnung. Und da ist das letzte Buch, oder die letzten Bücher, sind eben die beiden Chronikbücher. Und der Text, den wir am Sonntag lesen und hören, ist das Schlusswort. Zeitlich wird erzählt, was passiert ist mit dem Exil und nach dem Exil. Theologisch wird es hochbrisant, weil erstmal treffen wir wieder den Gott des Zornes, der im Endeffekt sagt, so, nach der ganzen Geschichte, die jetzt nochmal den Chronikbüchern nacherzählt wurde, von Adam bis zu den letzten Königen, hat Gott die Schnauze aber richtig vor.
Naja, ich würde sagen, wir starten nicht mit dem Gott des Zornes, sondern wir starten mit einem Volk Israel, wo jeder, aber auch wirklich jeder, untreu gegenüber Gott ist. Also das ist der erste Satz. Das heißt, auch alle führenden Männer Judas und die Priester und das Volk begingen viel Untreue. Das ist jetzt kein schöner Einstieg für so einen Text eigentlich.
Genau, und das ist aber auch, das muss man sehen in den Chronikbüchern, der Rahmen der Darstellung der Königezeit. Bereits Saul, der erste König, wird so beurteilt, dass er eben viel Untreue begangen hat. Und so wie das Königtum angefangen hat, aus der Sicht des Chronisten, endet es auch. Nun aber eben nicht nur, dass ein König sich versündigt hat, sondern wie du gesagt hast, die komplette Führungselite und das ganze Volk ist untreu. Ja, noch viel krasser gesagt, es hat den Tempel entweiht, den Ort der Gottesbeziehung zu Gott. Und du hast recht, wir fangen eigentlich am Sonntag mit der ersten Lesung nicht direkt beim Gott des Zorns an, sondern erstmal bei dem Gott, der sich kümmert. Denn wir lesen auch in der Lesung, dass Gott immer wieder seine Boten, seine Propheten schickt und sagt, kehrt doch um. Das ist auch eine ganz wichtige, grundlegende theologische Maxime der Chronikebücher, was auch passt in die Fastenzeit. Da heißt es nämlich, Gott wartet auf die Umkehr. Wenn ein Volk umkehrt, wenn eine Person umkehrt, wird das Volk oder die Person gerettet. Das heißt aber im Umkehrschluss hier, dass wir am Ende der Chronikbücher zu dem Punkt kommen, eben, dass bei dem Volk null Umkehrwillen da war. Es gab aus Gottes Perspektive keine Hoffnung mehr, weil das Volk sich komplett abgekehrt hatte. Und jetzt kommen wir aber zu diesem Gott des Zornes, den ich einleitend meinte.
Dann lese ich doch einfach mal Vers 16 vor. Da heißt es dann, sie aber, damit ist das Volk Israel gemeint, sie aber verhöhnten die Boten Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab.
Ja, es gibt irgendwann ein Ende der Geduld sozusagen. Und was dann am Sonntag nicht erzählt wird, dann wird erzählt, dass Gott eben nun ein anderes Volk erwählt, nicht auserwählt als Volk, aber als sein Instrument, den König Nebukadnezar, die Babylonier. Und die kommen jetzt und zerstören den Tempel, diesen entweihten Ort der Gottesbeziehung. Sie zerstören Jerusalem, die Gottesstadt, und führen Israel in Exil. Das wirkt wie der Schlusspunkt. Der heilige Ort ist zerstört, die heilige Stadt ist zerstört und das Volk ist nicht mehr in seinem heiligen Land.
Es gibt hier eine schöne Korrespondenz, auch im Text. Der Text stieg ja ein, also unser Lesungstext zumindest, mit alle führenden Männer, alle, gedacht zumindest. Einmal steht es da, alle sind untreu. Und dann, wenn es der Text wieder einsetzt mit Vers 19, da, und ist der Blick eben dann auf die Babylonier gerichtet wird, da ist es auch, der Feuer an alle Paläste, alle wertvollen Geräte werden zerstört. Alle, die nicht tot sind, führt Nebukadnezar in die Verbannung. Also auch da ein allumfassendes eine allumfassende Konsequenz für das, was quasi im ersten Teil beschrieben wurde, nämlich diese große Untreue des Volkes.
Und man könnte jetzt, so wie der Text am Sonntag gestückelt ist, denken, ja, das ist einfach Geschichte, die da passiert. Aber darauf hatte ich eben gerade hingewiesen. Nein, das ist wichtig für das Verständnis des Textes. Was hier ausgelassen wird in Vers 17 ist, dass Gott den König Nebukadnezar und damit die Babylone auserwählt als sein Instrument, um sein Volk zu bestrafen. Die Strafe ist das Exil. Und dann der nächste Schritt auch wieder, und da wird so ein bisschen deutlich, wie ohnmächtig das Volk Israel nun ist. Nun wird nicht ein neuer Herrscher erkoren aus den Daviden, der sein Volk hinausweist. Kein Mose, der Israel aus dem Exil herausführt, sondern wiederum erwählt Gott nun einen neuen Herrscher von einem neuen Volk, von den Persern. Und der ist nun sozusagen die große Erlösungsfigur am Ende der hebräischen und somit jüdischen Bibel. Am Ende der hebräischen und jüdischen Bibel ist der Heilsbringer ein Fremdherrscher, der das Volk auffordert, nach Jerusalem zurückzugehen und den Tempel für Gott wieder aufzubauen.
Pyrrhus als Figur, dieser persische König, taucht tatsächlich mehrfach auf und an anderer Stelle wird er auch ganz konkret mit dem Wort Werkzeug beschrieben. Es ist hier in 2 Chroniken nicht so, aber es ist sehr deutlich. Es heißt, der Herr erweckt den Geist des Königs Kyrus von Persien. Und dann verkündet Kyrus, also ganz klar mit dieser einleitenden Formel, in dem Kyrus ist der Geist Gottes anwesend und der ist an der Stelle handlungsleitend für das, was im Folgenden kommt. Also das, was an anderer Stelle mit dem Wort Werkzeug ausgedrückt wird, wird hier eigentlich auch genau so beschrieben. Der Kyrus ist nicht nur selbstständig aktiv als König, sondern er handelt im Namen Gottes und er lässt ja am Ende auch das wahr werden. So wird eingeleitet in Vers 22, was Gott durch den Propheten Jeremia verheißen hat und so weiter und so fort. Also das heißt, ist das, was immer schon verheißen war, das soll jetzt durch Kyrus also wahr werden.
Das ist eine Eigenheit des Prophetenbuches Jeremias, dass darin Heil durch Unheil verkündet wird. Und das ist genau die Storyline, die wir hier lesen. Es muss das Unheil passieren, es muss das Exil passieren, damit Gott daraus dann Heil neu schafft. Und nochmal betont, das Heil nun, und das Radikal, wird nicht durch Israel selbst geschaffen, sondern Gott sagt zu dem Kyrus, im Endeffekt, nee, er sagt es nicht, ist falsch ausgedrückt. Er erwählt Kyrus als sein Instrument, wie du es ja auch eben richtig gesagt hast, um diesen Neuanfang Grund zu legen. Da ist ein Satz drin, der ist so unglaublich krass. Nochmal, wir müssen uns verdeutlichen. Ein Großteil der Chronikbücher ist Darstellung des davidischen Königtums. Das ist jetzt aber Geschichte. Und am Ende der hebräischen Bibel, der jüdischen Bibel, kann Kyrus, der König von Persien, sagen, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Dieser Satz ist im Umkehrschluss der komplette Verlust der Eigenstaatlichkeit Israels. Israel ist in Fremdherrschaft.
Und natürlich eigentlich auch ein bisschen der Verlust dieses Selbstbewusstseins, ne? Das auserwählte Volk zu sein, das irgendwie sein Schicksal selbst mit seinem Gott in die Hand nimmt. Hier ist offenbar Kyrus derjenige, der alle Schicksale in der Hand hält.
Und trotzdem ist am Ende noch auch ein Aufbruch gegeben. Natürlich in der Aufforderung selbst, dass Kyrus sagt, zieht nach Jerusalem. Aber noch mehr. Die Lesung am Sonntag ist wunderbar gerahmt durch das Haus des Herrn. Am Anfang wird festgestellt, das Haus des Herrn ist durch das Volk entweiht. Am Ende ist der Aufruf, das Haus neu zu bauen. Der Aufbruch, der am Ende eben erzählt wird, sagt, okay, ihr brecht nun auf in eine neue Art von Volk, in eine neue Art von Religion. Ihr seid nicht mehr eine Nation, ein Staat, ein eigenständiger Staat, sondern ihr geht zurück und versammelt euch um den Tempel. Ihr werdet eine Gottesdienstgemeinschaft.
Und diese Gottesdienstgemeinschaft ist dann das neue Selbstbewusstsein und interessanterweise Kyrus, der auch daran erinnert, jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, also Kyrus ist derjenige, der eigentlich die Zugehörigkeit Israels zu diesem Gott nochmal in Erinnerung ruft und sagt, also all ihr zieht mit. Und damit ist am Ende, obwohl das Volk vermeintlich dieses Selbstbewusstsein verloren hat und aufgeht in diesem persischen Reich, bleibt da doch dieser Identitätsmarker, weil es das Volk ist, das zu diesem Gott gehört und das sind diejenigen, die eben ziehen dürfen.
Und das ist besonders schön, weil am Anfang hatten wir gehört, dass das ganze Volk in Untreue zu Gott verfallen war. Und hier nun Kyros ist der Treue, der sich zu diesem Gott bekennt. Der Herr, der Gott des Himmels hat mir. Da redet er aus der Perspektive der Leser und Leserinnen der hebräischen Bibel natürlich über den einen Gott. Der Kyros, der König der Perser, bekennt sich zu diesem Gott und sagt ganz, ganz deutlich, ihr seid sein Volk. Im Endeffekt handelt jetzt treu, kehrt zurück zu ihm, baut seinen Tempel auf und hofft, dass ihr einen Neuanfang an diesem Tempel haben werdet.
Und das ist dann am Ende tatsächlich auch, wenn man nochmal auf den ganzen Text guckt, vielleicht genau das, was sich nochmal zusammenfassen lässt. Wir haben in dem ersten Abschnitt dieser Lesung gehört, dass es eigentlich keine Heilung mehr gibt. Gott, der sagt, jetzt ist es, oder über den gesagt wird, jetzt ist es womöglich vorbei mit seinem immer wieder neu zuwenden. Ja, ist das Heil quasi auch aufgebraucht, was er uns zugesprochen hat. Dann wird aber deutlich gemacht, dass es eben nicht so ist. Es gibt erst die Babylonier, die dann eine gewisse Rolle erfüllen und dann eben den Kyros. Und der ist derjenige, der dann oder mit dem wieder deutlich wird, nee, es ist eben nicht so, es gibt keine Heilung mehr, sondern Gott setzt einen neuen Anfang. Und jetzt ist aber die Frage, das, was er an Verheißung dem Volk wieder zukommen lässt, wo er sagt, jetzt zieht doch wieder, jetzt könnt ihr zurück, jetzt könnt ihr auch euer Haus wieder aufbauen, das Haus, das mich mit euch verbindet, euch mit mir verbindet. Aber die Frage, die bleibt, ist, jetzt ist dieses Geschenk des Heils da. Was tut Israel? Und das ist natürlich ein tolles Ende eigentlich auch für eine Bibel, die hebräische Bibel an dieser Stelle. Dieser offene Ausgang, wie handelt denn jetzt Israel?
Beziehungsweise damit die Aufforderung, treu zu sein zu Gottes Beziehung und sich treu diesem Aufruf nun zu unterwerfen im positiven Sinne und neu anzufangen. Diesen Aufbruch anzunehmen, und das als Geschenk anzunehmen und den Blick wieder nach Jerusalem zu richten und damit auf Gott zu richten.
Endet das Buch der Chroniken, das zweite Buch der Chroniken und damit die hebräische Bibel mit der Frage tatsächlich, wie ist es denn mit dem Heil und was fängt Israel mit diesem Geschenk an? Ist das in gewisser Weise ein Ball, den sehr, sehr viel später das Johannesevangelium für uns an diesem Sonntag quasi noch einmal aufnimmt? Wir sind mit dem Evangelium vom vierten Fastensonntag im dritten Kapitel des Johannesevangeliums, ein ganz klein bisschen später als das, wo wir es letzte Woche verlassen haben, und mitten in einem nächtlichen Gespräch zwischen einem führenden Juden, Nikodemus, und Jesus. Und wir sind im zweiten Teil dieses Gesprächs und da geht es unter anderem um die Frage, wie ist es denn eigentlich, woher kommt denn das Heil oder woher kommt auch das Unheil, das wir vielleicht erleben?
In diesem Gespräch, es wird am Sonntag für uns gar nicht deutlich, dass es ein Gespräch ist. Also Nikodemus kommt nicht vor. Aber in diesem Gespräch baut nun Jesus am Anfang, im Einstieg, eine Brücke für den Juden Nikodemus, wie er verstehen kann, was da am Kreuz passieren wird. Wir sind ja an einem Punkt, wo es noch nicht passiert ist. Aber das Kreuz wird dann verglichen, und das ist vielleicht ein bisschen verwunderlich am Anfang, mit einer Geschichte aus Numeri 21. Vielleicht ganz kurz erzähle ich das, damit wir richtig einsteigen können ins Evangelium. Das ist nämlich auch so eine schwierig zu verstehende Geschichte. Also, das Volk Israel ist mal wieder an dem Punkt angelangt auf der Wüstenwanderung, dass es murrt und keinen Bock mehr hat. Es wird eigentlich von Gott mit Manna versorgt und das Volk jammert, sie wollen diese elende Nahrung überhaupt nicht mehr. Und Gott wird zornig, wird wieder zornig. Da haben wir einen Anschluss an das Motiv eben aus der ersten Lesung. Und schickt Schlangen, die nun beißen und Teile des Volkes umbringen. Aber auch in diesem Gericht ermöglicht Gott nun durch ein Symbol die Rettung. Mose soll eine eherne Schlange anfertigen und sie hochhalten. Und die, die dieses Symbol anblicken, an die Rettung durch dieses Symbol glauben, werden durch die Bisse der Schlangen nicht sterben.
Mose fertigt also ein Zeichen an, das Heil bringt. Und Zeichen ist eigentlich der große Kontext, in dem dieses Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus steht. Auch, wenn, wie du richtig gesagt hast, wenn der Nikodemus nicht so super viel zu Wort kommt in diesem Gespräch. Aber er stößt das Gespräch an und ihm geht es tatsächlich um diese Frage, wie ist das denn mit Heilszeichen? Vorher die Tempelreinigung, also was sind das für Zeichen, die mich auch glauben lassen? Das ist vielleicht so seine innere Frage. Und Jesus sagt eben, naja, erinnere dich an diese Mose-Geschichte. Wendet dann auf sich an, so muss der Menschensohn erhöht werden, Anspielung aufs Kreuz, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Heißt also, So wie die einen auf diese Schlange geschaut haben, so werden andere auf das Kreuz schauen, Klammer auf, und darin auch etwas begreifen müssen, Klammer zu, und dann das ewige Leben haben. Also es ist ein Zeichen, aber es ist ein Zeichen, was eben natürlich nicht oberflächlich bleibt, das Heil bringen kann, das Kreuz.
Und das ist wichtig im Johannes-Evangelium, ist ein sichtbares Zeichen. Der Blick auf das Kreuz schenkt diese Rettung. Der Blick ist somit für einen Christen auf das Kreuz gerichtet, weil da, und das ist das schöne Bild im Endeffekt, der da eigentlich stirbt, erhöht ist. Der Menschensohn, ein Ehrentitel, wird da nicht einfach zu Tode verurteilt und stirbt, sondern in dem Tod ist die Erhöhung grundgelegt. Und wenn man genau liest, merkt man auch, der ganze Weg ist ja zu dieser Erhöhung angelegt. Da heißt es ja auch weiter, der einzige Sohn wurde hingegeben, weil er dafür gesandt war. Also der ganze Auftrag Jesus war zu enden in dieser Erhöhung am Kreuz.
Jesus ruft im Prinzip hier nochmal das in Erinnerung, in Erinnerung stimmt nicht, weil das Evangelium ja noch am Anfang steht, aber es ist das, was das große Motiv des Evangeliums ist. Es ist Jesus, der vom Vater in die Welt gesendet wird, weil der Vater die Welt liebt, ja, und weil er der Welt ein Zeichen geben will, eine neue Hoffnungsbotschaft, einen Neuanfang, eine neue Zukunft. Aber die Sendung ist das eine, es ist quasi Gottes Schritt, es braucht aber auch einen anderen Schritt. Es braucht den Schritt des Glaubens, der Annahme, des Erkennens, wie das Johannesevangelium das auch sehr oft formuliert. Und beides braucht es zusammen, wie so zwei Bausteine.
Und am Anfang des Evangeliums hören wir das Stichwort Menschensohn. Und wenn man dann aus dem Alten Testament herkommt, beziehungsweise aus den Apokryphen beim ersten Henochbuch, denkt man direkt, der Menschensohn kommt zum Gericht. Es ist der Richter, der das Gericht vollziehen wird. Bei Johannes aber gibt es in dem Sinne gar kein Gericht, sondern wie du es gerade gesagt hast, die Menschen richten über sich selbst. Das heißt nämlich in Vers 18, wer an ihn glaubt, also an Jesus, den Erhöhten, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet.
Mit anderen Worten, es gibt kein externes Gericht, sondern das Gericht, die Unterscheidung zwischen Heil und Unheil, fällt eigentlich jeder und jede selbst, weil das Heil erstmal immer schon da ist. Es ist diese grundlegende Zuwendung Gottes, es ist die Liebe, die auch den Sohn in die Welt sendet. Es ist dieses Heilsplus, von dem wir am Anfang schon gesprochen haben. Und die Frage jetzt ist, was tue ich damit? Glaube ich daran, an dieses Heilsplus, das in Jesus Christus sichtbar wird, oder nicht? Wenn ich es tue, bin ich gerettet. Wenn ich es nicht tue, bin ich gerichtet im Sinne von ins Unheil gestürzt.
Glauben ist eins der entscheidenden Leitworte bei diesem Evangelium. Damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und wie es gerade beim Vers 18 hieß, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Aber der Text verweilt nicht nur bei dem Glauben. Glauben ist dieser Blick auf das Kreuz, dieses bewusste Hinsehen. Aber das Evangelium hört dann auf mit, wer aber die Wahrheit tut, aus dem Glauben entspringt auch ein Tun. Komm zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.
Damit sind wir ein bisschen bei einem Gedanken, den wir letzte Woche auch schon mal aufgemacht haben. Es gibt ein Zeichen Gottes, ein Zeichen hier im Sohn, im aufgerichteten Kreuz und so weiter, ein Heilszeichen. Aber es reicht nicht nur, das Zeichen zu sehen, sondern es braucht ein das Zeichen sehen und selber zum Zeichen werden. Also eigentlich dieser Nachfolgegedanke, den wir vielleicht in den Synoptikern ja etwas stärker nochmal entfaltet finden, hier sehr anders formuliert. Es geht darum, tatsächlich zu dieser Wahrheit zu kommen, also zum Glauben zu kommen, aber dann eben auch selber ins Tun zu kommen. Wenn ich selbst ein Zeichen werde, dann wirkt wirklich eigentlich erst erkennbar, dass ich tatsächlich glaube, nicht nur in einem inneren Bekenntnis, sondern in etwas, was auch nach außen getragen wird. Und das ist dann das, was in der Idee des Johannesevangeliums tatsächlich auch das Licht weiter in die Welt trägt, denn das ist das, was hier in den letzten Versen nochmal aufgenommen wird. Jesus als das Licht, das in die Welt kommt und eben unterschiedlich angenommen wird. Ja? Und die Frage ist, bin ich selber derjenige, der dieses Licht weitergibt, der selber zum Licht wird? Und das ist das wirkliche Zeichen meines Glaubens, das in die Welt gesendet wird.
Das Glaube eben ein Tu-Wort ist wirklich. Der Blick, wir haben so ein bisschen vorhin mit dem Blick viel darüber geredet, so als Symbol. Der Blick ist ja eher ein Symbol des Starrens auch, des Verweilens. Ich stehe und gucke. Aber Johannes sagt uns hier sehr deutlich, der Glauben ist das Fundament, auf dem dann wirklich das Tun der Wahrheit, und diese Wahrheit ist der Glauben an Jesus Christus als den Erhöhten, sich wirklich auslebt im positiven Sinne, beziehungsweise darin der Weg zum Licht beginnt. Und da haben wir mit der Lichtmetaphorie einen wunderbaren Rückverweis auf den Anfang des Evangeliums, auf Jesus als das Licht.
Ganz genau, dass die letzten Verse bilden tatsächlich dann auch schon fast wieder eine Brücke in den Text aus der zweiten Lesung aus dem Epheserbrief. Denn die Verse 19 folgende, die beschreiben, nachdem irgendwie geklärt ist, wie ist denn Heil und Unheil verteilt, dass es tatsächlich eben ein Licht gibt, das in die Welt kommt, aber dass die Menschen, und das ist ja auch eine Erfahrung, es gibt diese Heilszuwendung Gottes immer und immer wieder, aber es gibt quasi so eine Form der Anziehungskraft des Bösen, also sich von dem Heil wegzuwenden. Das ist eine Erfahrungswelt, die wir im zweiten Chronikbuch hatten, dass Israel untreu wird. Wir haben hier, wird es beschrieben, dass sie sich der Finsternis mehr zuwenden als dem Licht. Ihre Taten waren böse. Und der Epheserbrief, der sagt tatsächlich an einer Stelle, es ist so, dass wir es aus eigener Kraft tatsächlich gar nicht immer schaffen, wirklich das Gute zu tun, sondern oft ist das Böse uns vielleicht näher als das Gute. Und deswegen braucht es immer wieder diesen Anstoß Gottes.
Dass es ganz radikal ausrückt in dem ersten Vers, den wir am Sonntag hören, wo nämlich die Feststellung steht, dass wir infolge unserer Sünden eigentlich tot waren. Und dann erklärt der Epheserbrief eben, dass wir aber durch die Taufe sozusagen bereits mit auferstanden sind mit Jesus. Und das ist der Rahmen der Lesung am Sonntag. Und durch diese Taufe sozusagen Neugeschöpfe geworden sind mit einem, der Prophet Jeremia würde sagen, mit einem neuen Herzen sind, mit einer neuen Ausrichtung im Leben. Denn der letzte Vers der Lesung am Sonntag aus dem Epheserbrief heißt dann, denn seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen.
Es ist eben eine Anlage da zum richtigen Handeln und die wird uns noch einmal vor Augen geführt, quasi als erneuter Neuanfang Gottes mit uns in Jesus Christus. Also so wie der Kyros nochmal zu einem Neuanfang für das Volk Israel wird, indem er sagt, okay, jetzt zieht wieder nach Jerusalem, baut euch den Tempel wieder auf, erinnert euch doch daran, dass ihr doch dieses Volk seid, was zu diesem Gott gehört. So will uns die zweite Lesung und das Evangelium vorher ja auch deutlich machen, mit Jesus Christus setzt Gott wieder einen Neuanfang. Er sagt nicht, das Heil ist aufgebraucht und ich habe auch keine Lust mehr, immer wieder einen neuen Anfang zu setzen. Doch, ich setze diesen Anfang aus Liebe, aus einer Zuwendung, auch aus dem Wissen heraus, dass ihr es oft aus eigener Kraft nicht schafft, beim Heil zu bleiben. Und ich setze das neu und sage dann, also ihr, die ihr doch meine Geschöpfe seid, schaut auf Jesus, glaubt an ihn, verändert euch, kehrt um. Und dann könnt ihr selbst auch wieder ins gute Tun kommen und damit zeigen, dass ihr tatsächlich Glaubende seid und dass ihr das Heil auch annehmt, was ich euch schenke.
Und das Fundament dafür ist in zwei knackigen Sätzen wunderbar zusammengefasst im Epheserbrief bzw. in der Lesung, die wir hören. Der eine Satz lautet, aus Gnade seid ihr gerettet. Und der andere ist eben genau das, Gott hat es geschenkt. Gott bietet nochmal dieses Extra des Heils, dieses Plus, diese komplette Möglichkeit, gesprochen mit dem Evangelium, nochmal aufs Kreuz zu gucken und nochmal neu loszugehen. Und dann eben diese Aufforderung für eine Neuausrichtung zu folgen, wofür ja auch die Fastenzeit steht, in der wir uns gerade befinden.
Wenn das nicht ein guter Satz ist, um schon überzuleiten in unsere Sätze, unsere Verse für diesen vierten Fastensonntag, der auch das Bergfest tatsächlich an der Stelle schon deutlich macht. Das heißt also, wir können an der Stelle auch schon mal so ein bisschen sagen, so, wir haben jetzt viel hinter uns gebracht und wir schöpfen nochmal auch einen Neuanfang und neuen Mut für das, was an Fastenzeit noch kommt. Mit so einer Zusage, Gott hat es geschenkt, fällt das ja schon mal leichter.
Guck mal, das war fast so eine Motivationsrede. Jetzt musst du aber diese Motivationsrede auch mit Inhalt füllen und uns mitteilen, welchen Satz du jetzt mitnimmst auf den nächsten Wegschritt.
Ich nehme den letzten halben Vers aus dem Epheserbrief mit, wo es heißt, damit wir mit ihnen, mit den Werken, die uns auch geschenkt sind, unser Leben gestalten. Damit wir mit dem, was uns geschenkt ist, unser Leben gestalten, meint eigentlich dieser Halbvers. Und das finde ich eine wunderbare tatsächliche Motivation und auch Handlungsaufforderung, die ja in allen Texten irgendwie auch drin steckte, dass wir aufgerufen sind, Antwort zu geben, dass es auch zu unserer Identität gehört, Antwort zu geben, aber nicht nur mit dem Mund oder nicht nur mit einzelnen Elementen, sondern mit dieser Umschreibung, unser Leben gestalten, ist etwas sehr Ganzheitliches gemeint, auch im griechischen Text. Das heißt also, es geht wirklich darum, ganz einzutauchen und ganz unser Leben als eine Antwort auf dieses Heilsplus Gottes zu gestalten. Und das ist doch was Schönes fürs Bergfest der Fastenzeit.
Das ist wunderbar, weil ich genau da auch anknüpfen kann mit meinem Gedanken. Das Leben im Hier und Jetzt gestalten ist allein schon wunderbar formuliert. Aber dann muss man nochmal gucken im Epheserbrief, aus welcher Perspektive das denn geschieht. Und deshalb möchte ich den Vers 6 mitnehmen. Da steht, er hat uns mit Christus Jesus auferweckt. Und jetzt kommt dieser Hammerteil des Satzes. Und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben. Das ist formuliert in der Vergangenheit. Es ist passiert. Wir haben sozusagen schon einen Platz im Himmel. Wir sind auferweckt. Wir sind komplett befreit. Wir sind komplett beschenkt und können sozusagen aus diesem präsentischen Lobpreis, aus diesem unglaublichen Lobpreis im Jetzt heraus schon leben. Die Zukunft steht zwar noch aus, wie es da auch heißt, um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen. Aber diese Zukunft ist jetzt. Diese Zukunft ist im Hier. Diese Zukunft ist uns gegeben und aus dieser Zukunft heraus können wir das Leben im Hier und Jetzt gestalten.
Jetzt sind wir gespannt, woraus ihr denn zumindest mal die kommende Woche gestaltet. Welcher Bibelvers lädt euch dazu ein, ihn zu eurem Vers, zu eurer Anregung für die Woche zu machen? Vielleicht aber auch, welcher Vers wirft noch Fragen bei euch auf? Wie immer könnt ihr unten im Podcast auf die Shownotes klicken und rüber zu Facebook springen und dort dann auch eure Frage, euren Vers, eure Gedanken hinterlassen und damit auch mit allen anderen teilen, was euch an diesen Texten bewegt hat.
So, also viel Freude beim Bibelentdecken.